ist die Antenne. Die Antenne Einfluss, wie ist die Antenne gestaltet, ist das im Wesentlichen nicht Gegenstand dieser Vorlesung. Das lernen Sie dann in welchen Ausgreifen vielleicht ein bisschen kennen. Oder entsprechend dann in Vorlesungen des Telekom-Bereiches, wo Sie Antennenübungen haben, dann beim Professor Scholz oder Wellen ausbreiten, dann beim Professor Mecklenbrecher. Entscheidend ist die Gestalt der Antenne, wie breitet sich elektromagnetische Welt aus, wie schaut das Funkfeld aus, was kommt an der Antenne an, welche Phänomene gibt es hier. Das ist Gegenstand jetzt der folgenden Folien. So, das heißt, wir haben hier prinzipiell einmal eine Antenne, eine Sendeantenne und hier eine Empfangsantenne. Ja, das heißt, wir nehmen an, diese Sendeantenne hätte Rundstrahlcharakteristik, das heißt, keine Raumrichtung ist bevorzugt, sie sendet in alle Raumrichtungen mit gleicher Intensität. Ja? Sie sehen hier, die Empfangsantenne hat eine bestimmte, etwas hier rot eingezeichnet, eine bestimmte Fläche. Eine Fläche, über die wir dann später noch reden müssen, das ist einmal prinzipiell eine physikalische Fläche, die wir dann aber aufgrund der Wirkungen hier und Verluste hier in eine effektive Fläche umrechnen werden. Das heißt, wir haben hier diese Sendeantenne strahlen in alle Raumrichtungen gleich, mit gleicher Intensität aus. Das, was hier empfangen wird, aber von der Empfangsantenne, das ist hier natürlich nur schematisch dargestellt und in Wirklichkeit, wenn Sie das mit Größenverhältnissen vorstellen, wo etliche 100 Meter Unterschied sind dazwischen. Dieser Abstand hier, nehmen wir mal nur eine Hausnummer her, einen Meter wäre, dann können Sie sich vorstellen, dass dieses Segment hier, das hier gelb gezeichnet ist, relativ schmal ist. Ja? Und das auch noch räumlich zu betrachten ist. Ja? Das heißt, den Raumwinkel hier, den wir hier betrachten. Das heißt, die Leistung, die hier abgestrahlt wird, wird hier mal prinzipiell auch in Wärme umgesetzt. Ja, nur die Wärme ist nicht besonders von unserem großen Interesse. Das heißt, diese Verluste, die stören uns am wenigsten. Das, was uns am meisten stört hier, sind die Strahlungsverluste. Das heißt, alles, was außerhalb da liegt, ist verlorene, ausgesendete Leistung. Ja, das heißt, an diesem Diagramm sieht man sehr schön, dass Funkkommunikationssysteme ein sehr schlechtes Linkbudget haben müssen. Ja, speziell, wenn es hier natürlich um einen ungünstigen Fall hier, wir sehen ja eine Rundstrahlcharakteristik. Ja, das heißt, es werden alle sozusagen geübt hier, die irgendwie in, rund um die Antenne in einer bestimmten Entfernung liegen. Ja, das heißt, Funksysteme hier haben den großen Nachteil, dass nur ein kleiner Teil hier, nämlich dieser Teil, der hier auf diese Fläche trifft, hier genutzt werden kann. Alles andere ist verloren. Ja? Damit habe ich aber irgendwo vorausgesetzt, dass es keine Objekte gibt, wo Streuungen und so weiter auftreten können, dass vielleicht irgendeine verlorene Leistung wie hier wäre, dann noch irgendwie hier zurückgestrahlt werden könnte. Wir werden uns dann, wir werden zwei Modelle dann entwickeln hier. Eines ist für Freiraumausbreitung, so wie es hier mehr oder weniger dargestellt ist, und ein anderes dann über ebener Erde, das heißt ein einfaches Zweiphasenmodell, wo dieses Phänomen Berücksichtigung findet. Wenn Sie also jetzt meinen, zum Beispiel, wenn hier Strahlung verloren geht, wenn ich hier wieder durch Reflexion vielleicht zurückbekommen würde, ist das nicht unbedingt ein Vorteil. Ja? Es scheint so momentan, wenn man hier nur die Flächen und die Richtungen betrachtet, dass das ein Gewinn wäre, wenn ich mehr aufakkumuliere. Das Problem, das sich dabei ergibt, ist, es kann sehr wohl sich konstruktiv überlagern, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es sich auch destruktiv überlagert, ist genauso gegeben. Ja, das heißt, es hängt dann von den geometrischen Abmessungen ab, von der Wellenlänge, von den örtlichen Gegebenheiten hier, ob es hier zu konstruktiver oder destruktiver Interferenz kommt. Üblicherweise, wenn ich hier mich für irgendetwas entscheiden müsste, ganz egal, ob es jetzt ein Funksystem ist oder irgendein anderes System ist, wenn es eine alternative Möglichkeit gibt, Energie oder irgendetwas positiv zu haben, das sich aber auch negativ auswirken kann, wo ich aber nicht weiß, wie es sich wirklich dann auswirkt, wäre mir am liebsten, wenn ich diesen Einfluss eliminieren könnte. Ja, das heißt, selbst die Chance für eine konstruktive Interferenz ist üblicherweise keine besonders gute Chance, wenn natürlich die gleiche Chance besteht zu einer destruktiven Interferenz. Ja, das heißt, ich habe hier sozusagen zwei Vektoren, die gegeneinander kämpfen. Wenn ich eine einzige Frequenz eines Spektrums betrachte da drinnen und wenn die in Phasenopposition liegen, der Umweg ist nicht so besonders groß. Man kann es auch ausrechnen hier, was das an Dämpfung bedeuten würde. Aber die Vektoren werden in etwa gleich groß sein und damit habe ich perfekte Auslöschen. Ja, es ist besser, manchmal auf diesen zusätzlichen eingestreuten Reflexionen zu verzichten, was natürlich im Endeffekt nicht geht. In diesem Sinne ist es durch die Physik, durch die Oberfläche, durch die Gegebenheiten einfach da und ich kann es nicht beeinflussen. Ja? Hier ist nur einmal ganz grob betrachtet, wenn es keine Streuobjekte dazwischen gibt, sondern ganz einfache Freiraumausbreitung. Sie sehen an diesem Diagramm, dass die Energiebilanz nicht besonders günstig ausgeht. Ja? Alternative natürlich Kabel. Ein Kabel filtern sie was rein, sie kommen am anderen Ende etwas heraus und was da drinnen im Großen und Ganzen zu Buche schlägt, ist eben Dämpfung und Rauschen, so wie wir es vorher betrachtet haben, ja, aufgrund der Raumtemperatur oder der Umgebungstemperatur. Ja. Hier haben wir massive Verluste, indem wir einfach sehr wenig Möglichkeiten haben, diese Strahlung hier zu bündeln. Wir werden dann sehen, dass das durchaus möglich ist, aber nur in gewissem Maße halt dann Erfolg verspricht. So, das ist das Einzige, was ich jetzt besprochen habe, ist diese Sendeantennen, diese Empfangsantennen. Es gibt auch natürlich noch die Möglichkeit, dass andere Kommunikationssysteme im gleichen Frequenzband arbeiten, zum Beispiel. Ja. Also ich könnte hier eine externe Störquelle haben, zum Beispiel einen anderen Teilnehmer im gleichen Frequenzband, der vielleicht näher sitzt als dieser hier, der gewünschte hier, und hier natürlich, wenn der auch, sagen wir, Rundstallcharakteristik hätte, mit einem bestimmten Sektor hier zu Buche schlägt und Information oder sozusagen die Antenne hier mit Feldstärke begült, die nicht gewünscht ist. Ja, das heißt, die Antenne, alles was irgendwie in ihrem Öffnungswinkel liegt oder im Blickbereich liegt, empfängt sie einfach. Ja, und natürlich in ihrem Frequenzbereich liegt. Ja, das heißt, die Antenne ist sehr unselektiv. Es gibt natürlich auch etwas intelligentere Antennen, werde ich vielleicht am Ende dann dieser Darstellung noch zurückkommen. Man kann durchaus ein bisschen intelligente Antennen bauen, die aber dann wesentlich komplexer sind und die eine Regelung brauchen und hier dann die Frage ist, ob die Regelung auch mitkommt und so weiter. Also es gibt auch sogenannte intelligente Antennen, die nur in bescheidenem Maße angewendet werden können. Wenn es sehr schnelle Vorgänge sind, scheiden die im Wesentlichen aus. Wenn es langsame Vorgänge sind, dann kommen sie relativ gut mit. Ja, das heißt, es gibt auch Möglichkeiten hier, das Beamforming, das heißt, ich kann hier die Richtcharakteristik vergrößern, verkleinern und so. Und ich kann mehrere Segmente das auch aufteilen. Aber das ist momentan, das ist nicht unsere Aufgabe hier momentan. Ich möchte lediglich das Verständnis hier zum Ausdruck bringen, dass hier die Energiebilanz sehr, sehr schlecht ist. Ja, das ist hier sozusagen hier angedeutet hier. Also es gibt zwei Möglichkeiten, das heißt, das eine sind Verluste, die ich nicht aufakkumulieren kann, weil ich sie nicht sehe. Und das andere sind Verluste, die ich von anderen Teilnehmern oder anderen Störquellen bekomme, die meine Antenne sieht, die aber ungewünscht sind. Ja, das heißt, wir können im Wesentlichen hier, der überwiegende Anteil sind natürlich die Strahlungsverluste. Ja, die Strahlungsverluste sind das, das mit dem Funkkommunikationssysteme am meisten zu kämpfen haben. Ja, das heißt, das, was ich nicht empfange an Nutzleistung, hier kann natürlich in dem Carrier-to-Noise-Ratio nicht wiedergewonnen werden. Ja? Man kann natürlich auf der Störseite ein bisschen etwas machen mit störungsreduzierenden Verfahren, aber auf der Nutzsignalseite, das heißt im Zähler und Nenner, also im Zähler dort, gibt es keine Möglichkeit mehr. Das, was nicht da ist, kann nicht durch Verstärkung oder sonstige Dinge geschaffen werden. Ja? Das heißt, ich glaube hier, die Information ist nicht mehr wichtig. So, das heißt, das thermische Rauschen, das hier von einer externen Störung eingefangen wird, kann ich natürlich, genauso wie wir das vorher gemacht haben, immer mit der Formel von Nyquist berücksichtigen. Also die Formel von Nyquist hier gibt mir eine Möglichkeit hier, einen Quotienten zu bilden, wo ich die Temperatur mir bestimmen kann. Die Temperatur, haben wir gesagt, ist ja unser Maß dafür, wie die Störung sich auswirkt. Das heißt, ich forme diese Nyquist-Formel wieder um und habe hier dann Rauschleistung dividiert durch K mal B. K ist die Boltzmann-Konstante und B ist wieder die Bandbreite. Ja, das heißt, breitbandige Antennen haben hier einen entsprechenden anderen Anteil. So, ich kann das hier mit der Bandbreite kann ich unabhängig davon machen, kann hier eine spektrale Leistungsdichte oder Störleistungsdichte definieren, dividiert durch K. Ja, das heißt, die Antennentemperatur ist proportional hier der Störleistungsdichte. K ist ja eine Konstante. Wir nehmen an, dass hier die Störungen, die hier empfangen werden, rauschartiger Natur sind. Ja, das heißt, es sind dann sozusagen keine anderen Teilnehmer, sondern es sind die Störquellen, die entsprechend entweder breitbandig sind, da kann sie auch als weiß modellieren, oder dann wirklich von der Physik her schon breitbandiges Verhalten aufweisen. Das heißt, wir berücksichtigen ausschließlich Rauschleistungen, also schöne, konstante Spektrum verbringen. So, zur Sendeantenne. Wir werden die Sendeantenne und die Empfangsantenne getrennt behandeln, weil sie bestimmte Zielsetzungen erfüllen soll. So, das heißt, bei der Sendeantenne ist einmal die erste Einleitung, wie Antennen die Leistung in die Raumwinkel aufteilen. Da gibt es die isotrope Antenne und das Gegenstück die anisotropen Antennen, aber ganz allgemein. So, die isotrope Antenne ist die, die wir bereits sehr oft herangezogen haben, die Rundstrahlcharakteristik aufweist. Ja? Das heißt, eine Antenne ohne Richtwirkung. Man trägt da den Ausdruck Richtwirkung bei Antennen, ja, wenn eine bestimmte Richtung bevorzugt wird. So, bei isotropen Antennen, was ist wichtig? Die abgestrahlte Leistung. Ja? Ganz logisch, die abgestrahlte Leistung resultiert aus der zugeführten Leistung des Leistungsverstärkers abgezogen ein paar ohmsche Verluste, die von der Antennenzuleitung herkommen und von der Antenne selbst herkommen, die relativ gering sind, also in einem Bereich von 5% liegen. Ja? Das heißt, die zugeführte Leistung, unter Anführungszeichen, entspricht fast der abgestrahlten Leistung. Ja, mal ganz grob. Dann haben wir eine bestimmte Leistungsdichte definiert, das heißt, die abgestrahlte Leistung in einem bestimmten Raumwinkel, bestimmten Entfernungen hier. Das heißt, ich kann eine Leistungsdichte hier, wenn ich sie auf eine Fläche beziehe, Watt pro Quadratmeter, wie wir es einheit haben. Dann die Ausbreitungsverluste. Die Ausbreitungsverluste werden hier mit dem Buchstaben L berücksichtigt für Spreading Loss. Ja, das heißt, die Ausbreitungsverluste sind die, die hier stark zu Buche schlagen. Dann Feldstärke an der Empfangsantenne ist eine wichtige Größe hier. Die Feldstärke an der Empfangsantenne ist aufgrund der Feldstruktur, wenn ich die empfangene Leistung kenne, haben die gleichen Shape, also nur eine Skalierungsfaktor dazwischen. Was ist eine Fernfeldbedingung? Das heißt, wir werden ausschließlich Fernfeldbetrachtungen machen. Das heißt, Fernfeldbetrachtung ist nichts anderes. Wir werden eine ausreichende Entfernung hernehmen, werden eine Bedingung, eine Ungleichung dafür finden, wo die abgestrahlten elektromagnetischen Wellen mehr oder weniger eine Ebene darstellen, also sofort senkrecht sich ausbreiten zur Empfangsantenne hin. Dann die Strahlungsintensität. Strahlungsintensität macht uns sozusagen unabhängig von der Entfernung. Die anisotrope Antenne ist eine Antenne, die Vorzugsrichtungen besitzt, ja, in einer bestimmten Richtung, Gefündung, mehr Leistung aussendet als in anderen Raumrichtungen. Wir werden einen Antennengewinn hier festlegen. Wir werden eine Richtwirkung natürlich irgendwie definieren müssen. Das heißt, welche Richtungen sind bevorzugt und die ohmsche Effizienz, die wir auch hier schon brauchen, wird eine Rolle spielen und natürlich dann Leistungsdichte und alles, was da oben steht noch. Ja, das heißt, der Unterschied zwischen isotroper Antenne und anisotroper ist der, dass die anisotrope bestimmte Vorzugsrichtungen aufweist. Diese Vorzugsrichtungen wollen wir natürlich haben, weil die isotrope Antenne in alle Raumrichtungen sozusagen ihre Leistung aussendet, aber nur in einem bestimmten Raumwinkel hier, also dann dreidimensional betrachtet, die Empfangsantenne diese Energie absorbieren kann. Ja, wenn ich die aber gebündelt in diese Richtung bringen kann, dann habe ich natürlich eine bessere Effizienz. Ja, das heißt, mehr Trägerleistung, die ich hier an der Empfangsantenne habe. Das klingt so, wenn ich mir das jetzt aussuchen könnte, isotrope, anisotrope Antenne. Ja, dann sage ich, naja, die isotrope ist eigentlich hinfällig, weil die am meisten Verluste aufweist. Ja. Das stimmt nicht ganz so, es hängt von der Anwendung ab. Ich kann nicht immer die Anisotrope nehmen, zum Beispiel. Ja. Also zwei Extreme, hier als Beispiel. Eine Richtfunkverbindung. Eine Richtfunkverbindung ist eine Verbindung mit zwei, zwischen zwei fixen Punkten, in der üblicherweise Sichtverbindung herrscht. Ja, das heißt, das ist eine Funkverbindung, eine Mikrowellenverbindung, also sehr hohe Frequenz hier, das heißt hoher Datendurchsatz. Für eine Funkverbindung wird die optimiert auf hohe Durchsatzrate. Also üblicherweise Richtfunk ist etwas, was Sichtverbindung hat, eine bestimmte Entfernung hat, die üblicherweise nicht allzu groß ist, im Vergleich zu Kabel gebunden, wenn wir zum Beispiel Lichtleiter hernehmen, wo ich Entfernungen von 100 Kilometern oder 110 von Kilometern. Richtfunkverbindungen sind da schon ein bisschen an der Grenze, aber sie dürfen sich nicht bewegen und dazwischen darf nichts sein. Sie sind fest einzementiert, große Türme in der Regel, damit es weit abgehoben von der Erdoberfläche oder irgendwelche Reflexionen sind, damit es hier mehr oder minder zum Idealfall hier der Ausbreitung kommt, ohne dass irgendwelche Streuungen und Reflexionen auftreten. Ja, das heißt, dort kann ich optimieren. Da kann ich mir Antennen bauen, die genau in diese Richtung weisen und so gut wie möglich die ganze Strahlungsenergie in diese Richtung bündeln. Ja? Es bewegt sich nichts, das ist das Entscheidende dabei. Ja? Das andere Extrem ist der Mobilfunk. Der Mobilfunk, bei der Basisstation kann ich mir das noch eher einteilen. Ich muss so alle Raumrichtungen im Sinne befriedigen, wenn ich von oben drauf schaue, oder 360 Grad sozusagen, die ich hier um diese Basisstation befriedigen muss. Wenn ich aber in die Z-Koordinate gehe, dann brauche ich natürlich nach oben keine Leistung zur Verfügung stellen. Es muss alles mehr oder minder nach unten gehen. Ja, das heißt, auch hier habe ich eine Richtwirkung. Ja. Das Mobile selbst kann keine Richtwirkung haben. Warum? Wenn ich mich frei bewegen kann und so einfach das Handgelenk drehe oder so und irgendwo die Basisstation ist, und ich hätte eine Richtwirkung, dann würde es einfach wegdrehen von dort. Ja. Und es würde unterschiedlich funktionieren. Das heißt, das Mobile, da ich die Freiheit habe, mich frei zu bewegen, muss die Möglichkeit haben, und hat den Nachteil natürlich, dass es von allen Richtungen gleich Intensität empfangen kann. Ja, und auch aussenden kann. Ja, sie können empfangen und auch aussenden. Und daher haben sie natürlich den Nachteil, den isotrope Antennen haben, dass sie eben sehr viel nicht in die Richtung Energie platzieren können, wo die Basisstation sich befindet, wo die Antennen sich dort befinden. Ja? Das ist ein Nachteil und manchmal auch ein kleiner Vorteil. Man lebt sehr oft im Mobilfunk von unter Anführungszeichen Schmutzeffekten, nämlich von Reflexionen. Ja, von Reflexionen, wenn sie irgendwo in einer Gasse einbiegen und die Antenne, an der die Basisstation woanders steht, dann werden mit Energie noch zu einem bestimmten Grad in die Gasse hineingebeugt. Ja? Und sozusagen, es ist natürlich eine Sache, die, sie haben keine Sichtverbindung im Wesentlichen mehr, und sie leben sozusagen von Dingen, die eigentlich hier als Störungen deklariert werden. Es ist immer sehr schwierig, dann festzulegen, ob etwas positiv oder schlecht ist. Da ist es natürlich wieder gut, wenn ich ohne Charakteristik habe. Ja? In Summe, sobald sie mobil sind und nicht wissen, wo die andere Antenne sich befindet, müssen sie irgendwie Omni-Charakteristik nehmen. Ja? Wenn sie irgendwelche Informationen haben, etwas fix und konstant bleibt, göttlich gesehen und so, können sie gerichtete Antennen verwenden. Ja? Das leider liegt an der Anwendung und daher gibt es auch verschiedene Typen, die wir hier haben. So, isotrope Antenne. Die isotrope Antenne ist der einfachste Fall. Wir haben hier eine Antenne drinnen, sendet in alle Raumrichtungen gleich, die abgestrahlte Leistung in alle Raumrichtungen ist gleich. Ja, das heißt, die Intensität ist sicherlich konstant und unabhängig von R. Wenn ich aber die Leistungsdichte in einer bestimmten Entfernung R hier betrachte, dann habe ich natürlich die ausgesendete Leistung hier dividiert durch die Oberfläche, die hier natürlich eine Kugeloberfläche ist, das heißt, hier einen bestimmten Punkt, in der Entfernung wäre dann die ausgesehene Leistung dividiert durch 4pi R². Ja, das heißt, Leistungsdichte hier in Watt pro Quadratmeter. Hier ist natürlich auch der Buchstabe W gewählt worden, das repräsentiert aber die Leistungsdichte. Und ich werde hier indizieren, ob es ISO oder nicht ISO ist, ja, damit man weiß, woher das kommt. Das heißt, hier entsprechend die Ausstrahlung, hier eine Tropenantenne. Und hier die empfangene die Leistungsdichte an bestimmten, das hängt dann darauf an, wie viel Fläche halt sozusagen die Empfangsantenne hat, dann kann ich wieder auf die empfangene Leistung kommen. Ja, das heißt, das ist hier die Leistungsdichte in Watt pro Quadratmeter. Und man kann hier sagen, diese Entfernung hier sind mehr oder weniger die Ausbreitungsverluste oder die Abnahme, die ich hier habe. So, eine Bedingung, die wir immer voraussetzen in all unserer Entwicklung, ist hier die Fernfeldbedingung. Die Fernfeldbedingung ist für alle unsere Anwendungen erfüllt, in der Regel für Kommunikationssysteme, da unsere Entfernungen zwischen Sender und Empfänger etliche 10 Meter zumindest betragen. Ja? Damit ist es für alle gängigen Frequenzbereiche mehr oder minder erfüllt. Wenn der Abstand zu knapp werden sollte, dann muss man überprüfen, ob sie erfüllt ist oder nicht. Das heißt, bei uns passt es. Das heißt, 2 mal d² durch Lambda, wobei d entweder der Antennendurchmesser ist, wenn es sich um eine Parabolantenne handelt, oder die größte geometrische Ausdehnung, wenn man so über den Daumen gepeilt, irgendeiner anderen Antenne. Antennengeometrie, wie man die ausschaut. Ja. Das heißt, da nochmal, das ist eine, sind mechanische Größen des D und das Lambda ist eine Größe, die hier mit der Frequenz zu tun hat. Ja, das heißt, diese Bedingung, die Hagma im Wesentlichen mal Haupt ist, für alle unsere Berechnungen erfüllt. Im Nachfeld schaut es nämlich ganz, ganz anders aus und die empfangene Leistung rechnet sich vollkommen anders. Das heißt, das Nachfeld wird viel, viel komplexer, inhomogen. Und daher ist es in dieser Folie nicht notwendig, diese Bedingungen zu untersuchen. Wo sie Probleme kommen, sind die sogenannten RFIDs. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Das sind sehr kurze Entfernungen und dort arbeitet man mehr oder minder immer im Nahfeld. Und da ist es sehr, sehr schwierig für diese Systeme hier sinnvoll und mit guter Effizienz Antennen zu entwerfen. Ja, aber das ist nicht hier unser Problem. So, die Leistungsdichte der Isotropenantenne im Fernfeld. Ja, ich werde am Anfang immer im Fernfeld dazu schreiben und nachher dann der Einfachheit halber weglassen. Also wir sind immer im Fernfeld, ja, was dieses betrifft. Das heißt, ich habe hier wieder meine Leistungsdichte. Die Leistungsdichte kann ich dann umschreiben hier mit den Maxwell-Gleichungen. Das heißt, da liegt ein bisschen Rechenaufwand dazwischen. Eine quadrierte Feldstärke und die Feldstärke ist der RMS-Wert dividiert durch die Impedanz. Also Z0. Z0 ist eine Impedanz, das ist eine Konstante für eine ebene Welle im Fernfeld mit dem ominösen 377 Ohm. Für diejenigen, die aus HTLs kommen mit Nachrichtentechnik, werden diesen Wert sicherlich kennen und mit dem schon gerechnet haben. Das heißt, wir können hier unsere Leistungsdichte mit dieser Formel hier anschreiben oder dann entsprechend mit der Feldstärke und der Impedanz hier ausrechnen. So, die Strahlungsintensität, das heißt, wir machen uns jetzt unabhängig von R, von der Entfernung, das heißt, ist dann die ausgesendete Leistung durch 4pi, das heißt, die Watt pro Raumwinkel, also hier dreidimensional gesehen. So, wenn wir hier die Zuleitung hier und nicht nur die Zuleitung, sondern auch die ohmschen Verluste hier der Antenne selbst berücksichtigen, dann definieren wir eine sogenannte ohmsche Effizienz. Ja, die ohmsche Effizienz beinhaltet alles, was vom Leistungsverstärker weg bis zur abgesendeten oder ausgesendeten elektromagnetischen Welle hier, also inklusive Antenne hier, beinhaltet. Ja, das heißt, wir haben hier die ohmsche Effizienz. Die ohmsche Effizienz hat einen sehr gut günstiger Wert, liegt bei 95%, 98% oder so. Es ist, wenn man mal ganz grob hier rechnet, gleich der Sendeleistung, die hier der Leistungsverstärker hier produziert. Das heißt, dieses kleine Stückchen hier mit der Antenne, wenn Sie große Sendemasten haben und den Verstärker nicht da irgendwo sehr nah hinbringen, dann kann die ohmsche Effizienz bisschen anders werden. Und ich kann es hier dann ausdrücken, dass die ausgesendete, das Verhältnis der ausgesendeten Leistung zur Leistung, die der Leistungsverstärker liefert, dieses Verhältnis definiert die Ohmsche Effizienz dafür. So, die anisotrope Antenne, kommt dann in Anrechnung, wenn ich die Fünfte in eine bestimmte Richtung Energie platzieren möchte, oder es gibt im Wesentlichen keine ideale isotrope Antenne, alleine durch die Zuleitung haben Sie so das Problem, dass nicht alle Raumrichtungen gleich bevorzugt werden. Auch können Sie sehr, sehr schwer das gut erzeugen, dass Sie wirklich echte Grundstrahlcharakteristik haben, das heißt, wenn man genau ist, sind alle Antennen anisotrop. Ja? Oder alle Felder, die hier sind, anisotrop. Das heißt, Nichtperfektheiten, zum Beispiel hier, würden zu Anisotropie führen, oder ich möchte eine bestimmte Richtwirkung erzielen. Dazu muss man jetzt den Raumwinkel hier angeben, das heißt, wir haben einen Winkel Theta und einen Winkel Phi. Der Winkel Theta ist zwischen der Z-Achse hier und dem Vektor, den wir hier haben, also dieser Winkel hier, und der Winkel Phi, das ist der hier in der Äquatorebene drinnen liegt, hier ausgerechnet von der Koordinate x. So, wie schaut jetzt so eine Antenne aus? Das ist eine schematische Darstellung. In der Realität kann sie hoffentlich nicht so ausschauen. Wir haben hier eine bestimmte Richtwirkung. Das ist die Vorzugsrichtung. Das heißt, da, wir bündeln sozusagen in diese und in diese Richtung hier. Sie können sich das vielleicht so dreidimensional vorstellen, so wie ein Torus. Ja, wenn Sie das da irgendwie so haben, dann würde das in etwa realistischer aussehen. Das heißt, ich habe einen Schnitt hier gewählt, der Z-Achse hier und die Z-Achse inkludiert hier die Darstellungsebene. Sprich, hier dargestellt ist eine isotrope, verlustlose Antenne. Ja, das heißt, um einen Gewinn zu definieren, brauche ich eine Bezugsgröße. Das heißt, die Bezugsgröße ist hier die Strahlungsleistung, die ich hier habe für eine isotrope Antenne. Das heißt, dieses hier ist die Strahlungsintensität, die natürlich von beiden Winkeln abhängt. Ja, das heißt, ich muss in jedem Punkt des Raumes kommen. Wenn ich jetzt einen Gewinn definieren möchte, ja, also ich muss irgendwie festlegen, was der Unterschied zwischen der ist und zum Beispiel diesem Verhalten hier ist, dann sehen wir den Gewinn, dass der Gewinn ebenfalls von drei Dimensionen abhängt hier. Das heißt, ich könnte hier einen Vergleich dieser Strecke anstellen. Das heißt, diese Strecke hier zu dieser Strecke hier wäre zum Beispiel der Gewinn, den die Isotrope, die Anisotrope gegenüber der Isotropenantenne besitzt. Ja? Hier zum Beispiel, da schaut es wieder anders aus. Ja? Da habe ich einmal eine Nullstelle drinnen, da habe ich eine, das ist sozusagen die Hauptkeule und man bezeichnet die da als Nebenkeulen drinnen. Ja? Das heißt, da kann ich ebenfalls dieses Verhältnis bilden. Formelmäßig schaut das so aus, das heißt, ich bilde den Quotienten aus der Intensität der Anisotropenantenne zur Isotropenantenne. Ja, das heißt, wir haben hier das Verhältnis drinnen, das II, so kennen wir, ist die Sendeleistung dividiert durch 4Pi. Wenn ich die Ohmsche Effizienz noch berücksichtige, habe ich dann Pi Radian drinnen und die Ohmsche Effizienz drinnen. Das heißt, ich kann hier die Vorzugsrichtungen entsprechend hier, muss ich dreidimensional halt entsprechend darstellen, wie die Antenne eben ihre Energie in bestimmten Richtungen hier ausbreitet. Ja, das heißt, diese Diagramme kann man dann abwickeln und zeichnen, was wir dann gleich sehen werden. Ja? Die Einheit des Antennengewinns hat hier so eine komische Bezeichnung mit einem I hinten, wenn ich das in dB angebe. Ja? So wie wir dB Watt, dBm und so weiter gehabt haben, wird hier der Buchstabe I nachgesetzt, damit man weiß, dass es der Gewinn einer Antenne ist. Also. So, dann diese Antennenrichtwirkung ist jetzt ein bisschen mühsam vielleicht. Ich habe es auf mehrere Darstellungen und dargestellt, das ist auch immer im Wesentlichen das Gleiche. Das heißt, das kommt immer auf das Verhältnis drauf an, hier I zu I ISO. Ja, das heißt, ich kann einen Gewinn und eine Direktivität hier definieren. Der Unterschied zwischen Gewinn und Direktivität ist nur durch die Ohmsche Effizienz gegeben. Ja, einmal nehme ich die Leistung her des Leistungsverstärkers und einmal nehme ich die abgestrahlte Leistung her. Und die Differenz oder der Unterschied besteht darin, indem die ausgesendete Leistung passiert 0,95% hier der Leistung ist, die der Sendeleistungsverstärker hier liefert. Das heißt, die sind nahezu gleich. Ich habe hier das 4pi, pt und t-Radiant, das ist der ganze Unterschied, der hier zwischen Direktivität und zwischen Gewinn hier herrscht. So, ja, das kann man auch noch einmal über die Strahlungsleistung hier machen, da habe ich wieder pt durch 4pi oder p-Rad durch 4pi, das heißt, da habe ich wieder das pt da drin, das p-Rad und damit im Wesentlichen ist es der gleiche Sachverhalt, den wir vorher hatten. Da kommen wir auch zum gleichen Ergebnis, Gewinn ist Effizienz, also Ohmsche Effizienz, multipliziert mit der Direktivität. So, die letzte Darstellung über die Leistungsdichte, da habe ich dann 4pi r² drinnen, das heißt, ich habe da eine Leistungsdichte an dieser Stelle, das heißt, ich habe da wieder die gleiche Formel und da wieder diese Formel. Das wird dann schon Fahrt. Ne? So, das ist ein bisschen interessanter wieder, das heißt, wie schaut so ein Antennendiagramm aus? Ein Antennendiagramm hier in Polarkoordinaten zum Beispiel gegeben, wir haben hier bestimmte Winkel angegeben, wobei hier immer die Hauptkeule. Die Hauptkeule ist die, wo die Richtung am ausgeprägtesten ist. Ja, wenn das vorherrscht, dann ist das immer das Zentrum, das Maximum der Nullpunkt, wo ich hier anfange. Ja, das heißt, ich habe hier 0 Grad und habe hier diese Richtung, da im Zentrum, da will ich die Antenne sitzen, wie immer die gebaut ist. Ja, das heißt, da ist das Maximum hier und da haben wir zum Beispiel eine Wirkung, eine Richtwirkung hier. Und dann haben wir noch in den anderen mal die Raumrichtungen hier verändere, hinten herumgehe um die Antenne und dann wieder nach vorkomme, kann ich hier entsprechend durch Messungen, das machen sie dann auch in der Antennenübung, wenn sie Telekom studieren und da können sie dann entsprechend feststellen, dass es hier zu Nullstellen kommt. Ja? Diese Nullstellen scheinen negativ zu sein. Ja? Das heißt, ja, wenn in keine Richtung was abgestrahlt wird, dann ist eigentlich die Aufgabe der Antenne nicht erfüllt, ne? Könnte man meinen. Man kann es aber auch in einer anderen Richtung dann verstehen, zu dem möchte ich dann später noch zurückkommen. Also diese Nullstelle ist nicht unbedingt der Nachteil. Da gibt es nur solche Nebenkeulen immer. Da hinten sollen die natürlich möglichst klein sein oder überhaupt null sein. Wenn ich zum Beispiel alles in diese Richtung hier packen möchte, die ganze Energie, ganze Strahlungsleistung in diese Richtung packen möchte, ist das da hinten alles uninteressant. Ja. Daher gibt es ein paar so Ausdrücke hier, also Hauptkeule, Nebenkeule, und das sind die anderen, sind auch Nebenkeulen und so. Und dann gibt es einen Ausdruck der Rückdämpfung, aber das brauchen Sie im Wesentlichen nicht zu merken, da gibt es dann ein paar andere Ausdrücke dazu. Interessant sind natürlich Nullstellen, die erste Nullstelle, die zweite Nullstelle und so weiter, und das beschreibt natürlich die Charakteristik der Verteilung Hauptkeule, Nebenkeule. Ja. So, das heißt, wenn ich das hier, wenn ich so jetzt hier herum bewege und dieses abrolle, dann komme ich zu diesem Diagramm hier, dem Winkel Theta. Ja, das heißt, ich habe hier mein Maximum, also 0 dB zum Beispiel. Wenn ich hier dann diesen Wert um minus 3 dB absenke, dann kann ich hier einen Winkel angeben. Ja, das heißt, ich habe ja auch hier diese 3 dB angedeutet, das heißt, da wäre dann dieser Winkel da drinnen und dieser Winkel hat eine bestimmte Größe, einen bestimmten Wert, den ich hier angeben kann, so mit dem Daumen gepeilt hier, der abhängig ist von D und von Lambda. Ja, das heißt, Lambda ist wieder der Einfluss der Grenze, die ich halt verwende, und D ist wieder ein geometrischer Faktor der Antenne, also die größte Abmessung, die Antenne irgendwo aufweist. Man bezeichnet das als den Öffnungswinkel der Antenne. Das ist ein Wert, der irgendwie interessant und charakteristisch ist. Ja? Und der Öffnungswinkel der Antenne ist für gute Richtwirkung halt sehr klein und für schlechte Richtwirkung ist halt sehr groß. Großer Öffnungswinkel bei einer Richtung Verbindung ist schlecht, kleiner Winkel ist noch immer zu groß für die meisten Anwendungen. Es geht noch immer sehr viel und zwar in unmittelbarer Nähe der Empfangsantenne noch immer zu nehmen. Ja, das heißt, manche Menschen lieben es nicht besonders hinter einer Empfangsantenne bei einer sehr gebündelten Leistung hier zu leben. Ja, das heißt, das kann man durchaus hier so festlegen. So, jetzt komme ich zur Nullstelle. Die Nullstelle ist nicht unbedingt schlecht. Das heißt, wenn es zum Beispiel, ich habe jetzt eine Sende- und Empfangsantenne, ich habe mehr oder minder implizit vorausgesetzt, es wäre eine Sendeantenne, ja, mit dem Wunsch, hier in eine bestimmte Richtung Leistung zu platzieren und alles andere mehr oder minder sollte nicht damit beglückt sein. Jetzt gehe ich auf die andere Seite, auf die Empfangsantenne. Die Empfangsantenne hier zum Beispiel, diese beiden Antennen, die schauen sich gegengleich an. Ja, das heißt, die beiden Hauptkeulen sind genau aufeinander gerichtet. Ja. So, jetzt kann es aber passieren, zum Beispiel bei einer Richtungverbindung, dass irgendein Objekt in einer bestimmten Konfiguration, Häuser sind in der Regel oder große Gebäude oder Berge oder so, sind mehr oder weniger statisch vorhanden. Ja. Also Häuser werden nicht innerhalb von Sekunden aufgebaut und abgerissen oder so, sondern die leben schon länger, sind länger da und damit kann man mit denen rechnen. Jetzt könnte es zum Beispiel sein, dass es eine starke Reflexion eines Objektes gibt. Ja, das heißt, ich muss mir jetzt da nicht aussenden, sondern empfangen vor. Das heißt, das ist die gewünschte Richtung. Jetzt wäre zum Beispiel irgendein Objekt, das hier liegt, eine starke Richtung, die hier hereinkommt. Ja, das heißt, das wäre, damit gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, es ist eine konstruktive Interferenz, dann ist es schlecht, wenn es in der Nullstelle liegt. Wenn es eine destruktive Interferenz ist, dann ist es gut, wenn es in der Nullstelle liegt, denn dann spielt es nämlich keine Rolle. Das heißt, ich sehe sie nicht. Ja, diesen Pfad. Das heißt, die Nullstelle kann man das alles so hinbasteln, dadurch, dass alles mehr oder weniger statisch ist, kann ich das planen, dass hier zum Beispiel die Störung durch eine Reflexion hier in der Nullstelle zu liegen kommt. Ja? Das heißt, die Nullstelle ist nicht unbedingt schlecht, sondern sie hat in dem Sinne etwas Positives. Ich kann bestimmte Raumwinkel, die ich nicht sehen möchte, aussparen, ja, oder ausklammern. Ja? Das heißt, Nullstellen, so wie Positives oder Negatives, immer hängt immer davon ab, in welcher Anwendung es vorkommt. Ja, das heißt, so weit einmal zu Nullstellen. Eine andere charakteristische Größe ist die Nebenkeulendämpfung. Ja, die Nebenkeulendämpfung soll natürlich sehr, sehr groß sein. Ja, das heißt, die Nebenkeulen sollen hier reduziert sein. Es muss nicht unbedingt sein, hier, so wie ich hier angedeutet habe, dass hier wirklich exakte oder perfekte Nullstellen auftreten, dass wirklich nichts empfangen wird, sondern es kann auch sein natürlich, dass hier schon ein bisschen was übrig bleibt, aber so weit unter dem Maximum liegt, dass es keine Bedeutung mehr hat. Ja? Also das Problem der Nullstellen ist positiv und es ist negativ.
Wenn zum Beispiel ein Haus abgerissen wird, muss man das irgendwie behördlich berücksichtigen?
Naja, wenn es ein kleines Haus ist, wird es keine Rolle spielen, es muss schon ein großes Objekt sein. Üblicherweise sind so Richtfunkverbindungen hohe Antennen. Ne? Also es muss auch irgendwie ein hohes Gebäude sein, das hier eine besondere Bedeutung hat, auch mit einer bestimmten Fassadengestalt und so. Natürlich hat das einen Einfluss drauf. Ne?
Gibt es irgendwie eine Regel, dass man davor eine Behörde kontaktieren soll? Darf das abgerissen werden? Ja, nein?
Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich berücksichtigt wird. Also, wie gesagt, Gebäude werden nicht von einem Tag auf den anderen abgerissen. Und bei der Planung kann man schon mal sagen, ja, weil dieses Objekt ein wichtiges Objekt ist, ist es ein neues Objekt, wie lange wird es leben und so weiter. Ja, das heißt, man kann, und wenn es abgerissen wird, dann muss man irgendwo sich was anderes einfallen lassen. Ja. Denn dann kommen plötzlich dahinterliegende Streuobjekte zum Tragen. Ja. Aber heute kann man im Wesentlichen, wie das alles simuliert, also sind sogenannte Strahlverfolgungsmodelle, das heißt die ganze Aufbau von Funksystemen, so wie es früher war, dass da einer sitzt und da einen Plan hernimmt und jetzt einmal so ausrechnet und schaut, wo sind die Objekte, welche Dämpfung haben die, welche Streuverhalten haben die, das gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es Software-Tools dafür, wo sie wunderschön, also gegen eine Mappe, das Rastermaß ist 10 mal 10 Meter im besten Fall hier, mit Bebauung und allem drumherum und planen so ihr Funksystem. Ja. Auch im mobilen Bereich, nicht nur für Richtfunkverbindungen. Ja. Also, damit können Sie auch sagen, okay, dieses Objekt klammere ich aus, so wenn es nicht da wäre, was passiert dann? Ja, damit können Sie zwei Szenarien rechnen. Ja. Aber mir ist nicht bekannt, dass ein Gebäude im schlimmsten Fall stehen bleiben muss, nur damit das funktioniert. Ja. Also, ich weiß es wirklich nicht. Ja. Aber man kann auf jeden Fall bei der Planung darauf Rücksicht nehmen. Ja. Diese Modelle sind beachtlich. Ja. Vor 20 Jahren oder so habe ich mich auch einmal damit beschäftigt, hier so Software zu schreiben. Damals war es KESS Software, hat das geheißen, das war eine deutsche Firma, die das dann auch gewerbsmäßig vertrieben hat. Im Wesentlichen liegt alles an der Information, wie gut dass die Modelle sind, die sie zur Verfügung haben, bezüglich Bebauung, Objekte und so weiter. Ja. und man geht jetzt, aber passiert hat früher ein 100 Meter Rastermaß gegeben, ein 30 Meter Rastermaß und ein 10 Meter Rastermaß. Und das 10 Meter Rastermaß war für viele nicht verfügbar, das war im Großen und Ganzen militärisches Rastermaß. Ja. Mittlerweile denke ich doch, dass das schon verfügbar ist. Ja. Dann ist mit der Bebauung dasselbe, ja. Also Bäume wachsen, Früchte ändern sich, irgendwo fällt auf den Kuhgarten zusammen irgendwas anderes, die vielleicht weniger Rolle spielen, aber wenn sie auf einer Anhöhe liegen zum Beispiel, ja, dass die Höhenlage ist ganz, ganz wichtig. In diesen Modellen geht es sehr massiv ein, wenn Sie zum Beispiel eine Funkzelle planen, die Höhendifferenz des tiefsten Punktes und des höchsten Punktes. Ja. Wenn es halbwegs eben ist, ist es günstig. Wenn es da große Höhenunterschiede gibt, dann haben Sie große Probleme, eine gute Vorhersage zu treffen. Und Sie dürfen sich nicht vorstellen, wenn Sie so Funkzellen planen, ja, also so im mobilen Bereich zum Beispiel, ja, dann haben Sie Überlappungen, Überdeckungen, und es an den Wandbereichen zu keinen Löchern kommt. Aber Sie haben Löcher oft innerhalb der Funkzelle. Ja, das heißt, diese Funkzellen sind nicht geschlossen in dem Sinne. Ich meine, Sie geben eine bestimmte Feldstärke vor und sagen, die will ich gewährleisten in der gesamten Zelle und schau, wo ist der Rand dieser Feldstärke. Ja, dann ist das kein Kreis, keine sechseckförmigen Waben, so wie wir das immer schön zeichnen, sondern es ist eine Amöbenstruktur, die irgendwie halt Ausläufer haben kann und die durchaus auch Löcher drinnen haben kann. Ja, also Gebiete, wo die Feldstärke drunter liegt. Ja, das heißt, man kann nicht auf alles dann sozusagen Rücksicht nehmen. Wenn Sie Glück haben, liegt dieses Loch irgendwo ein bisschen am Rand und vielleicht kann von einer Nachbarzelle besser versorgt werden als von der eigenen Zelle. Ja, das heißt, dass es dort zu Überschneidungen kommt. Oder wenn das Loch halt die Feldstärke nicht massiv absinkt dort, ja, sondern halt unter dem, was sie vorgegeben hat, knapp drunter liegt. Ja. Sie können Bereiche festlegen. Ja. Also das ist durchaus sehr, sehr diffizile Angelegenheit. Im Wesentlichen brauchen wir große Rechnerleistung dafür. Denn sogenannte Strahlverfolgungsmodelle, Sie nehmen einfach dort, wo Sie die Basisstation hinhaben wollen, bestimmtes Winkelraster, also ein Zehntel Grad oder so, und schauen in dem Gebiet, wo Sie versorgen wollen, wo kommt der Strahl hin, wo wird er reflektiert. Und das wird ja nicht nur ausschließlich reflektiert, sondern es geht auch teilweise was durch. Das heißt, Sie müssen jedes Objekt mit einem sogenannten Transmissionsfaktor belegen oder abschätzen. Ja, ob das ein Stallbau ist, Holzbau ist, ob es Bäume sind, ob es Felswände sind und so weiter. Ja, das heißt, es geht ein Teil geht durch, ein Teil wird reflektiert, dann gibt es Objekte, wo Beugungsphänomene auftreten und so weiter. Also, und das geht nur mit einer großen Rechnerleistung. Und die Modelle werden laufend verbessert und verfeinert. Und die funktionieren sehr, sehr gut. Ja. Also da sitzt keiner mehr dort und rechnet irgendwas, dann werden dann, wenn das sozusagen am Rechnen geworfen wurde, gibt es ein Team, das fährt dann raus, macht ein paar Kontrollmessungen und das stimmt und das war es dann im Wesentlichen. Und dann wird das gebaut. Natürlich steckt noch ein großer Anteil an persönlicher Erfahrung drinnen. Was mache ich auf einer Autobahn? Nicht? Wie versorge ich eine Autobahn, dass die möglichst gut versorgt ist? Ja? Die Westbahn ist leider sehr, sehr schlecht versorgt, aber es wenig Gedanken macht. Da gibt viele Löcher noch drinnen, ja, was eigenartig ist, ja, also doch eine sehr wichtige Verkehrsverbindung ist. Ja. Da gibt es wieder andere Szenarien, wie man schlauchförmige Zellen sozusagen besser verbindet, also Straßenzüge, wichtige Straßenzüge und so. Ja. Große Zelle, kleine Zellen und so weiter. Aber das kommt dann nächste Woche im Mobilfunk dann. Ja. Also Ausbreitungsphänomene hier mit Antennen und Mobilfunk haben sehr viel miteinander zu tun. Ja. Aber das sind ganz wichtige Sachen. So, Empfangsantenne. Die Empfangsantenne, wo sind da die relevanten Größen? Die relevanten Größen sind von der Geometrie her. Geometrie heißt alles, was irgendwie mit der Gestalt, dem Gebilde der Antenne zu tun hat. Wobei wir auf keine echten Antennen eingehen werden. Ja, eine Jagdantenne rechnen werden im Wesentlichen sehr einfache Antennen immer hernehmen. Aber was entscheidend ist für die Berechnung ist, jede Antenne hat eine bestimmte Antennen, eine physikalische Antennenfläche. Am besten stellt man sich das mit einer Schüssel vor, ja? Dann ist die Antennenfläche relativ leicht ersichtlich, wo die Antennenfläche liegt. Das ist die physikalische Größe der Antenne. Dann eine Effizienz der Apparatur, das heißt Gestalt der Antenne, welcher Typ der Antenne das ist. Kann ich einen bestimmten Faktor festlegen, den ich hier dann mit einem bestimmten Ethernapparatur berücksichtigen kann. Das heißt, die physikalische Antennenfläche wird mit diesem Faktor multipliziert und soll dann relativ gut die Realität wiedergeben. Dann habe ich eine sogenannte effektive Antennenfläche. So, die effektive Antennenfläche hat aber noch, muss ich noch einen Faktor berücksichtigen hier, und zwar das, was mich interessiert, ist die Strahlungsdichte, die hereinkommt, egal wie die Antenne aussieht, und die Leistung, die Nullsignalleistung, die dann der Detektor zur Verfügung gestellt bekommt. Und der Faktor, der hier, oder das Verhältnis dieser beiden, ist etwas, was ich auch mit einer Antennenfläche berücksichtigen kann, und zwar, das ist die wirksame Antennenfläche. Ja? Das heißt, Sie können sich alle diese Flächen hier sparen, wenn Sie die wirksame Antennenfläche kennen. Ja? Können Sie aus Datenblättern zum Beispiel hier bekommen. Ja? Das heißt, die wirksame Antennenfläche, das ist nichts anderes, ich habe Strahlungsintensität, Watt pro Quadratmeter, dann habe ich eine bestimmte Fläche und sage, okay, dann bleiben die Watt übrig und das ist die Leistung, die empfangen wurde. Diese wirksame Antennenfläche hat aber nichts mit der physikalischen Antennenfläche oder sonstiges zu tun, ist lediglich das, was Berücksichtigung findet von dem, was empfangen wird. Ja? So, die empfangene Trägerleistung halt, wie gesagt, ist hier die wirksame Antennenfläche natürlich die Leistungsdichte entscheidend. So, hier haben wir unser schematisches Modell für die Empfangsantenne. Wir haben hier wird mit diesem Vektor hier angedeutet, das heißt, es werden die Ebenen Wellenfronten hier, die in einem bestimmten Winkel, ich habe es hier nur zweidimensional gezeichnet, auf die Antenne hier auftreten. Und das ist die physikalische Antennenfläche, die ich hier habe, natürlich auch mit diesem Winkel hier berücksichtigt. Ja, das heißt, ich empfange irgendetwas Watt pro Quadratmeter, habe eine physikalische Antennenfläche. Dann, wie die Antenne halt gestaltet ist, ob das eine Schüssel ist, eine Jagdantenne oder sonst irgendetwas ist, das heißt, wie sie gebaut ist, die Bauform, wird da einen Faktor durch die Apparatur hier berücksichtigt. Ja, das heißt, verschiedene Geometrien haben verschiedene Faktoren hier. Das heißt, ich habe hier an dieser Stelle hier eine effektive Antennenfläche. So, was dann noch kommt hier, ist natürlich die Ohmsche Effizienz hier. Und hier habe ich etwas, wo ich durch einen Widerstand angedeutet habe. Das ist das, was hier an Leistung übrig bleibt. Das ist das, was dem Detektor dann zugeführt wird. Das heißt, von hier habe ich Leistungsdichte W. Hier habe ich Trägerleistung in Watt. Das heißt, das ist das Ziel der Begierde. Ja? Das Objekt der Begierde hier. Das heißt, alles, was da dazwischen liegt, kann ich hier mit einem Faktor hier berücksichtigen, der natürlich die Einheit Quadratmeter haben muss und daher Bezeichnung hier wirksame Antennenfläche. Ja, das heißt, die wirksame Antennenfläche setzt dieses ins Verhältnis. So, der Gewinn dieser Antenne hier, das heißt, der Gewinn der Antenne ist gegeben als 4pi durch Lambda Quadrat mal dieser wirksamen Antennenfläche. Ja, das heißt, diese Gleichung hier kommt aus der Reziprozitätsbedingung, das heißt, der Umkehrbarkeit zwischen Sender und Empfangsantenne ein gleiches Verhalten und es hat ein gewisser Herr Lorenz hier herausgefunden. Ja. Diese Gleichung ist nicht hergeleitet hier in dieser Vorlesung, sondern sie ist hier gegeben. Mit der Antennenvorlesung werden Sie dann Berechnungen sehen, hier, wie man zu dieser Antennengewinn kommt, hier, wo die effektive Antennenfläche und die wirksame Antennenfläche hier drinnen steht. Das heißt, 4pi und Lambda Quadrat, das heißt, das ist hier die räumliche Periode, die hier berücksichtigt wird. So, Berechnung hier Freiraumausbreitung. Das heißt, wir haben die Antennen einmal getrennt beschrieben, welche Faktoren treten wo auf und was berücksichtigen Sie diese Faktoren. Jetzt geht es darum, die empfangene Trägerleistung zu berechnen. Also diese Berechnung hier ist sehr logisch und, wie ich meine, auch nicht sehr kompliziert. Ja? Das heißt, dieser Teil hier ist sozusagen die Essenz jetzt für die Antenne. Ja, das heißt, Berechnung hier, Freiraumausbreitung. Ich habe zwei Antennen, die sich sozusagen gegenüberstehen und ich kenne den Gewinn der Senderantenne, ich kenne den Gewinn der Empfangsantenne. Manchmal sind die sogar gleich. Ja. Das heißt, was hier übrig bleibt, die haben eine bestimmte Entfernung, groß R zueinander und ich habe hier eine bestimmte Sendeleistung, BT, die vom Leistungsverstärker kommt und ich habe hier eine empfangene Trägerleistung oder Empfangsleistung C. So, das heißt, das, was ich hier brauche von dieser Antenne noch, ist hier die wirksame Antennenfläche. Und natürlich hier die Leistungsdichte kann ich mir ausrechnen hier über der ausgesendeten Leistung auf Kugeloberfläche und so weiter, hier berücksichtigt, was hier empfangen wurde. So, das heißt, meine Leistungsdichte an der Empfangsantenne auf dieser Stelle hier ist dann Sendeleistung durch 4πr² mal den Gewinn, die hier die Sendeantenne hat. Ja, das heißt, ich stehe noch vor der Antenne. Ja. So, die empfangene Leistung, die hier für Freiraumausbreitung Gültigkeit hat, ist nichts anderes hier als diese Leistungsdichte multipliziert mit der Antennenfläche, die ich hier habe. Ja. Und zwar die hier alle Faktoren, also die ganze Geometrie dieser Antenne hier berücksichtigt. Das heißt, ich setze mal das da ein, ist dieser Teil hier. Und die Antennenfläche kann ich mir aus der Formel vorher ausdrücken mit dem Antennengewinn hier. Und dann, wenn ich das auf die andere Seite bringe hier, dann habe ich hier stehen die Gewinn der Empfangsantenne mal Lambda² durch 4π. Ja, das heißt, das ist sozusagen das, was ich wissen muss hier für diese Antennenfläche hier. Und dann fasse ich nur mehr zusammen. Ich fasse hier die Sendeleistung zusammen und hier den Gewinn der Sendeantenne. Ja, das heißt, ich fasse das zusammen zu einem eigenen Ausdruck. Warum? Das ist hier der sogenannte EIRP, also Effective Isotropic Radiating Power. Ja, das heißt, egal was immer für eine Antenne da verwendet wird, das ist das, was hier sozusagen wegkommt von dieser Antenne. Daher verdient es auch natürlich einen eigenen Namen. So. Das, was dann noch übrig bleibt, natürlich, was ich ausklammern muss, ist der Gewinn dieser Antenne. So, wenn ich den Gewinn dieser Antenne ausklammere, und alles, was sonst übrig bleibt, muss hier sozusagen verloren gehen. Das heißt, das muss irgendwie die Verluste repräsentieren. Das heißt, das, was übrig bleibt, ist hier Lambda², also diese 4π fasse ich da mit diesem zusammen, und ich habe hier das r² drin. Das heißt, dieser Ausdruck hier, quadriert, ist der sogenannte Free Space Path Loss. Ja, dass hier -1 draufsteht, hängt an der Definition des Ganzen. Das heißt, ich habe die empfangene Trägerleistung hängt ab von den EIRP, dann den Verlusten hier multipliziert mit dem Gewinn der Sendeantenne. Ja, das sind die logischerweise diese Faktoren, die irgendwo eine Bedeutung haben da drin. Und ich bin relativ einfach zu dieser, das ist so eine einfache Gleichung, die muss man halt sich merken. Also das ist nicht hergeleitet worden in dem Sinne und daher schwer, die muss man wissen, sonst kann man nicht zu dieser Gleichung kommen. Aber das ist schon das Einzige, was man braucht dazu. So, alles andere sind wir logisch aufgebaut. Das hier ist nochmal eine Wiederholung von vorher. Das heißt, man drückt dieses, da die Werte ja natürlich sehr, sehr klein sind. Ja, hier bei der Verstärkung sind es wieder sehr, sehr große Werte, drückt man in den dB-Maßstab aus. Das heißt, meine empfangene Trägerleistung in dB ist das EIRP in dB minus den Free Space Path Loss in dB plus den Gewinn der Empfangsantenne in dB. Ja, das heißt, wir sehen hier, dass natürlich das Minus der günstige Sache ist, das heißt, das kommt ja zu Verlusten, daher wurde die Definition vorher mit dem -1 gegeben. So, das EIRP und das Free Space Path Loss ist mehr oder minder hier noch einmal zusammengefasst. Das heißt, das Free Space Path Loss, die Definitionsgleichung für die Streckendämpfung sozusagen ist die ausgesendete Leistung zur empfangenen. Das heißt, alles, was da dazwischen ist, muss mit den Verlusten zu tun haben. Das ist sozusagen die Definitionsgleichung und das Quadrat habe ich da hier reingebracht. Das ist sozusagen hier das, was von der Lorentz-Gleichung hier übrig geblieben ist, die man leider wissen muss, das, was hier das Free Space Puzzle bezeichnet. Freiraumausbreitung. So. Die Freiraumausbreitung hier dargestellt grafisch in dB-Maßstab, das heißt die empfangene Trägerleistung über die Entfernung. Das heißt, die Entfernung zwischen Sender und Empfangsantenne ist hier eine gerade Linie in diesem dB-Maßstab. Ja, das heißt, hier unterkommt diese Angaben, die sind gerechnet für ein EIRP von 10 Watt. Wie groß ist jetzt da der Gewinn der Senderantenne? Können es nicht angeben, da ist nämlich EIRP drinnen. Ja? Hier ist die Schöne nämlich dran. Ja? Das heißt, EIRP ist ein Wert, der einfach hier mit dem Feld zu tun hat. Ja? Und daher ist er unabhängig von dem, was da drinnen steht. Ja? Ich habe hier angenommen eine Frequenz F0 von 1 GHz, irgendwo was Brauchbares im mobilen Bereich. Da gibt es natürlich eine bestimmte Wellenlänge dafür. und dann hier die Empfangsantenne wäre zum Beispiel 0 dB. Ja, also egal was ich hier annehme, es kommt immer zu einer Geraden, die hier da in diesem Diagramm hier, nämlich in dB-Maßstab ausgedrückt hier über die Entfernung, und die Entfernung ist logarithmisch aufgetragen, hier zustande kommt. So, einmal noch zurück hier. Können Sie sich natürlich vorstellen, man ist hier so einen Sachverhalt hier aufweist, also schön gerade hier, auch wenn es hier in einem verzerrten Maßstab dargestellt ist, dass Sie natürlich mit dem Gewinn der Sendeantenne viel erreichen können oder entsprechend mit Verstärkern viel erreichen können. Ja. Das heißt, das bringt natürlich alles irgendwas. Wir werden vielleicht später dann noch, man kann es jetzt schon ankündigen, hier sehen Sie, die Zahlenwerte sind sehr, sehr groß, das heißt, die Verluste sind sehr, sehr hoch. Ja, das liegt natürlich auch daran, dass ich sehr viel Strahlungsverluste hier habe. Wenn Sie das vergleichen mit einer Lichtwellenleitung, was natürlich ein bisschen hinkender Vergleich ist in dem Sinne, weil das, was ich reinkopple, natürlich hat das auch Verluste und so weiter, aber da gibt es keine großen Strahlungsverluste dabei. Ja. Aber es charakterisiert die Anwender. Ja, das heißt, mit dem irgendwelche Verbindungen zu bauen, die hunderte von Kilometern auseinander liegen, ist uninteressant. Ja, das heißt, es ist nahezu unmöglich dann auch. Ja. Außer Sie haben gute Ausbreitungsverhältnisse, Satellit zum Beispiel, Bodenstation, solche Dinge. Aber wenn Sie hochgradige, sehr effiziente Übertragungen bauen wollen, über große Entfernungen, ja, wo der Preis auch noch eine moderate Rolle spielt, dann werden Sie immer Lichtleiter verwenden. Ja? Also mit dem hier das so zu realisieren, wäre nicht besonders schlau. So, die Berechnung der empfangenen Trägerleistung für Ausbreitung über Ebene Erde schauen wir uns dann nach einer Pause an.